Du willst als Sprecher oder Sprecherin überzeugen und damit Geld verdienen? Mit einer Stimme, die unter die Haut geht? Auf www.stimmdesign.com findest du meine Sprecherausbildung. Für Profis und Einsteiger, die ihre Stimme auf das nächste Level bringen wollen. Schau vorbei und buche dir ein kostenloses Kennenlerngespräch. Und jetzt viel Spaß bei Good Vibrations Superkraft Stimme.
Starkes Auftreten ist meines Erachtens nicht, dass ich es nötig habe, andere zu beschämen. Und wenn ich denen sage, mein Gott, jetzt mach mal einmal hier, kann ja wohl nicht angehen, ich arbeite ja auch mehr, da versuche ich ja jemand anders zu beschämen. Beschämen von wegen, ne, schäme dich, dass du nicht von alleine auf die Idee kommst, hier deine Freizeit zu verbringen und dass du den blöden Gedanken hast, tatsächlich zu Hause bei deinen Kindern sein zu wollen.
Willkommen bei Good Vibrations, Superkraft Stimme. Ich bin Christoph Gallett, Stimmtrainer und Sprecher. Doch das war nicht immer so. Viele Jahre habe ich genuschelt und wurde überhört. Heute weiß ich, unsere Stimme ist eine echte Superkraft. Und genau darum geht es in diesem Podcast. Heute rede ich mit Isabel Garcia. Viele kennen Isabel durch ihre Hörbuchreihe Ich rede, als Kommunikationstrainerin, Speakerin und Autorin. Viele Jahre war sie als eine der Top-Trainerinnen im deutschsprachigen Raum unterwegs. Doch dann wurde es plötzlich still um sie. Rückzug, aber auch Weiterentwicklung? Isabel hat sich mit ihrem eigenen Trauma auseinandergesetzt, eine Ausbildung gemacht und ist heute traumasensible Coachin. 2025 dann ihr Comeback mit einem Hörbuch, das tiefer geht als je zuvor. Ich rede traumasensibel. Gespräche lenken, wo schon alles verloren scheint. Wir sprechen heute darüber, wie Sprache in verletzlichen Momenten wirken kann. Wie können wir mit Sprache Orientierung geben, wenn alte Wunden berührt werden? Wie führen wir Gespräche, die Halt geben, ohne zu überfordern? Und wie gelingt es, sprachlich in Verbindung zu bleiben, auch wenn Emotionen hochkochen? Isabel, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Wie ist deine Stimmung gerade?
Heute ist meine Stimmung ein bisschen mittelmäßig, auch wenn ich mich jetzt sehr gefreut habe auf dieses Gespräch. Also damit hat es nichts zu tun. Doch es ist gerade ganz spannend. Nach diesem Hörbuch habe ich eben jetzt weitergemacht mit Experimenten. Und ich starte gerade so eine Serie, wo ich dann auch wieder Bücher drüber schreiben werde, wie ich mein Leben gut leben kann, ohne meine bisherigen Überlebensstrategien. So, und das ist gerade echt herausfordernd, weil ich merke, dass es schon herausfordernd ist, sich eben nicht abzulenken, ne? Durch viel Arbeit, durch Essen, durch also was auch immer wir dann eben haben. Und ich nehme mir halt so Stück für Stück die Überlebensstrategien weg und ich merke, dass das was macht mit mir. Also da bin ich schon ganz schön in so einem Gefühlsachterbahn, in so einem Gefühlsrollercoaster.
Ja. Ja, Isabel, und das ist jetzt so, dass du das im Endeffekt jetzt nicht erst gerade angefangen hast, daran zu arbeiten, sondern das ging ja, ich glaube, 2019 los. Wir kennen uns schon sehr viel länger, also zumindest ich kenne dich. Ich habe dann bei dir die Ich-Rede-Akademie damals gemacht und habe auch deine Hörbücher kennengelernt und habe dich dann ja einfach kontaktiert immer wieder und habe dich auch dann auf Social Media, auf Facebook so verfolgt und habe deine Videos angeschaut und also locker schon so 10, 15 Jahre, kann ich mir vorstellen, glaube ich, war das schon her. Und du hast mir dann auch wirklich immer wieder Feedback gegeben, wenn ich dich angeschrieben habe und habst du deinen Weg verfolgt und dann plötzlich war so ein Cut, so 2019 war das und da ist dann plötzlich nichts mehr von dir oder du hast dich dann verabschiedet aus der Öffentlichkeit, aus Social Media erstmal. Was war da los?
Also im Prinzip haben sich meine unaufgearbeiteten Traumafolgen, also ich habe ein komplexes Beziehungs- und Entwicklungstrauma, also was schon praktisch von Baby an, von Kind an praktisch losging. Und es hat sich eben immer mehr aufgebaut und irgendwann, so ist es häufig, wenn wir halt so eine komplexe Traumatisierung haben, dass es irgendwann, dass die ganzen Überlebensstrategien eben nicht mehr wirklich greifen und wir dann merken so, ja, also, ne, was passiert hier gerade? Und ich dachte 2019 noch, ich wäre komplett im Burnout und dachte, komm, ich mache jetzt einfach mal weniger. Ich mache jetzt einfach mal kein Social Media mehr. Ich mache mal einfach, und dann bin ich auch sehr radikal, habe alles weggemacht. Und habe dann eben immer wieder geguckt, okay, was kann es jetzt sein? Woran liegt das? Und dann habe ich aber gemerkt, als ich das letzte, also bei dem letzten Thema, wo ich dachte, also wenn ich das habe, ja, also dann bin ich doch glücklich. Ich meine, dann habe ich wirklich alles. Und dann habe ich das letzte Check gemacht und habe gemerkt, also es war dann so Beziehung und Zusammenleben und so Familie und Haus und habe gemerkt, oh, schade, ich bin immer noch todunglücklich. Und ich habe letztens einen Podcast gehört von Dami Scharf und die hat ein wunderschönes Bild dort vorgestellt, was ich großartig finde. Sie sagt eben so, so ein Schocktrauma. Und das ist ja das, wo wir ganz häufig drüber reden oder dann auch im Außen denken, oh ja, mein Gott, das und das ist passiert. Natürlich hat sie ein Schocktrauma. Bei einem Schocktrauma ist es so, als wenn wir einen großen Teppich haben und dieses Schocktrauma ein Faden ist, wenn es ein einmaliges Schocktrauma war. Und dann können wir diesen Faden rausnehmen. Und dann ist der Teppich aber immer noch funktional. Also man wird es wahrscheinlich kaum merken, dass dieser Faden dann einfach weg ist. Funktioniert. Sie sagt, beim Entwicklungstrauma ist der Teppich der Mensch das Trauma. Also man Aha. selber ist das Trauma, weil alles, ja. was wir bisher gemacht haben, alles, wie wir bisher in die Welt geguckt haben, wie wir uns eine Meinung über uns gebildet haben, wie wir die Meinung von anderen zu uns analysiert haben, die sind ja verwoben, um bei diesem Teppichthema zu bleiben, eben ne, mit dem Entwicklungstrauma. Daher ist es so langwierig, da wirklich wieder rauszukommen. Ja, was wolltest du sagen?
Und zwar jetzt müssen wir gleich vielleicht kurz für die Hörer und auch mal für mich, ich kann es mir vorstellen, Schocktrauma, Autounfall zum Beispiel, ja? Unter genau. Umständen oder ein Erlebnis, was mich einfach in dem Moment extrem schockiert und dadurch ein Trauma entsteht.
Genau, und Entwicklungs- oder Vergewaltigung, ja. so Überfälle, sowas.
Ja. Ne? Und Entwicklungstrauma ja. ist schon in der Kindheit und entsteht in der Kindheit oftmals wahrscheinlich auch immer wieder in gewissen Abständen.
Genau, das können sogar Mikrotrauma sein, also ganz kleine Sachen. Eine kleine Lieblosigkeit hier, ein kleines Mobbing dort. Und ich meine es wirklich ein kleines Mobbing. Ja, so. Und wenn das aber dann immer wieder kommt und immer wieder kommt und immer wieder und so in so einer Dauerschleife, dann kann das zu einem Beziehungs- und Entwicklungstrauma führen. Und das ist eben zum Beispiel, in Deutschland gibt es so einige Familien, gerade so meine Großeltern waren eben so, ne, so, also die haben nicht versucht, lieblos zu sein, aber die haben einen Krieg überstanden. Mein Großvater sogar zwei Kriege. Und da konnten die liebevoll, ging nicht. Sie haben es versucht, für die nächste Generation besser zu machen, indem sie Geld verdienen und für finanzielle Sicherheit sorgen. Was nicht da war, war Gespräche oder liebevoll miteinander sein, sondern es war mehr, du musst perfekt sein, damit wir stolz auf dich sein können. So, also unperfekt sein, Fehler, dich als Menschen lieben, auch wenn du vielleicht gerade eine 2 und keine 1 geschrieben hast. Das ist halt, sind halt so Dinge, die dann manchmal nicht vorkommen. Und ich denke mal, damit können viele in Resonanz gehen, weil wir da in Deutschland eben ein Thema mit haben. Also gar nicht mit, also auch ohne Schuldkeule, ne? Also gar nicht, um jetzt irgendwie zu sagen, ja, ihr habt das falsch gemacht, sondern eben diese kleinen Lieblosigkeiten, weil die es auch nicht besser konnten und gar nicht wussten, wie sie damit umgehen sollen. Und das wird dann entweder weiter vererbt oder eben auch durch dieses teilweise lieblose Verhalten. Sagt die Mutter, ja, mein Gott, jetzt war deine Mutter nicht so liebevoll zu dir, heul doch woanders. Ja, so. Oder mein Gott, ja, dann hast du eben jetzt irgendwie mal einen Einlauf bekommen, nur weil du da irgendwie eine 3 geschrieben hast. Da geht doch die Welt von nicht unter. Wir haben so viele Sätze da draußen, die irgendwie klar machen, ja, also ich darf da nicht traurig drüber sein und ich darf mich da nicht anstellen und ich muss einfach weitermachen und muss funktionieren. Und wenn das ein Kind schon sehr früh hat, entweder weiter vererbt, also wenn die ältere Generation das nicht und die Eltern, Großeltern nicht aufgearbeitet haben. Und jetzt mal ganz ehrlich, wer hat denn den Zweiten Weltkrieg wirklich aufgearbeitet und ist zum Therapeuten gesagt, also ich arbeite mal mein Trauma auf. Und dadurch ist eben tatsächlich sehr viel weiter vererbt worden, natürlich mal größer, mal kleiner.
Ja.
Aber wenn jemand das auch verarbeiten konnte, manchmal auch ohne Therapeut, indem wir in einem netten Umfeld sind, indem wir Menschen haben, mit denen wir darüber reden können, da dann kommen häufig keine Traumafolgen und dann vererben wir es auch nicht weiter und dann sind wir hoffentlich auch nicht so sachlich und ein bisschen unterkühlt praktisch zu der nächsten Generation. Mhm. Und das ist eben das, was ich erlebt habe. Also ich bin aufgewachsen unter hochgradig traumatisierten Menschen. Und dadurch war dann eben diese Lieblosigkeit, dadurch waren Sätze, weil die auch komplett überfordert waren. Und ich bin aufgewachsen mit so Grundsätzen und Glaubenssätzen, ich habe keine Daseinsberechtigung oder aber ich muss mich anpassen, damit man mich lieben kann. Und deswegen habe ich praktisch ständig diesen sogenannten Fawn Response gewählt, FAWN. Das ist aus der Psychologie. Das bedeutet, ich passe mich an, ich passe mich an. Heutzutage wird das gerne People Pleasing genannt. Ist im Endeffekt dasselbe Phänomen, was da beschrieben wird. Und wenn ich natürlich ständig im Außen bin und denke, naja, ich bin ja nicht wichtig. Also Hauptsache dir, Christoph, geht es gut. Ja, wenn es dir gut geht, dann eventuell hast du eventuell eine Chance, mich gern haben zu können. Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich gering, weil ich ja keine Daseinsberechtigung habe. Aber verstehst du, und das ist natürlich ein sehr ungesunder Kreislauf. Weswegen ich eben dachte, naja, wenn ich schlank bin, naja, dann können mich ja alle mögen. Oder wenn ich erfolgreich bin beruflich oder wenn ich eben diese Beziehung habe oder wenn. Und alles das, wo ich noch in so einem Entwicklungsgrad war, was bei Kindern nun mal so ist, das wurde unterbunden, wenn es nicht perfekt ist. Mhm. Also ich weiß, ich war sehr kreativ, ich habe gern gemalt und dann so, ach, hast du wirklich selbst gemalt? Nee, hast du nicht selbst gemalt oder das hast du abgepauscht, oder? Und es kam nur so nett. Also da die Nase hättest du aber besser malen können von der Frau. Und wenn du ständig so eine Sachen, habe ich halt aufgehört zu malen. Und ich habe irgendwann wirklich große Zweifel gehabt, ob es wirklich gut ist, wenn ich singe. Und also ich habe ständig riesengroße Zweifel. Und das trug dann eben durchs ganze Leben hindurch. Und ich habe es geschafft, dass ich wirklich mittig bin. Also man spricht dann von so einem sogenannten Stresstoleranzfenster. Ja? Und wenn wir sehr früh traumatisieren, sind, wenn also praktisch ich, mein Leben, mein Nervensystem, der Teppich ist, um bei dem Bild von Dami Scharf zu bleiben. Also jetzt habe ich vergessen, wie ich den Satz angefangen habe. wenn wir das haben, dann gilt es halt eben, wenn wir sehr früh traumatisiert sind, wenn wir der Teppich sind, so wollte ich sagen, dann haben wir meistens ein sehr enges Stresstoleranzfenster. Das bedeutet, wir fliegen ständig raus. Wir sind sehr häufig überfordert oder sind dann sind in der Aktivierung, ne? Oh, was kann ich hier machen? Oder wir fliegen dann praktisch unten aus dem Stresstoleranzfenster raus und gehen in die Untererregung, depressiv ins Bett oder aufs Sofa und sind zu nichts mehr in der Lage. Und normalerweise, wenn jemand also keine Traumafolgen hat, hat diese Person ein großes Stresstoleranzfenster. Da kann in der Mitte mal was passieren, so, und dann fliege ich aber nicht sofort raus. Und ich hatte ein sehr enges und ich bin ständig rausgeflogen. Was ich also bisher jetzt schon geschafft habe bei dieser ganzen Aufarbeitung, als ich endlich merkte, es ist ein Trauma, dass ich dieses Stresstoleranzfenster erweitert habe, unter anderem eben auch mit traumasensibler Sprache. Was jetzt gerade ist, es geht mir gut, nur ich weiß nicht, wie normales Leben geht. Das mag jetzt ein bisschen komisch klingen, doch ich kenne nur Extreme. Wir haben ja nun wirklich häufig über Kommunikation geredet. Da weißt du, dass ich die Grauzone mag, dass ich sage, geht mal weg vom Schwarz-Weiß-Denken. Nur ich habe für mich und für die Persönlichkeit Schwarz-Weiß-Denken praktisch gepachtet, weil ich nichts anderes kannte. Ich kannte die Übererregung oder die Überaktivierung und die Untererregung. Ich war ständig außerhalb meines Stresstoleranzfensters und ständig in Überlebensstrategien. Und besser sein, mehr arbeiten und so weiter. Und insofern konnte ich jetzt irgendwie das erweitern. Doch jetzt ist die Herausforderung, ich kenne halt noch so meine Überlebensstrategien. Zum Beispiel ist das eben Essen. Deswegen habe ich bei der Aufarbeitung ganz viel zugenommen. Oder es ist eben dann Fernsehen gucken oder so Social Media scrollen. Oder ne, was auch immer, ganz viel arbeiten. Und jetzt fange ich eben an, so langsam aber sicher mit diese Überlebensstrategien wegzunehmen und mache daraus Experimente. Also ich habe jetzt so 7 Wochen lang so, ich werde schlank, diesmal traumasensibel gemacht, mit Videos auch auf Social Media. Und merke halt, wie das herausfordernd ist, wenn es mir nicht gut geht, diese Gefühle zu halten diese Unsicherheit zu halten und nicht zu sagen, ja, aber ich kann ja auch ganz viel machen und dann spüre ich es auch nicht und dann sehe ich es nicht und ich könnte ganz viel essen. So, wenn ich das nicht mache, dann bleibe ich ja mit den Gefühlen da stehen. Das ist ein sehr wichtiger Prozess und sehr hilfreich und der bringt mich unfassbar weiter. Es ist und gleichzeitig auch sehr anstrengend. Deswegen habe ich jetzt, obwohl ich ein weiteres Stresstoleranzfenster habe, habe ich halt wieder so meine Achterbahn der Gefühle, weil ich immer wieder so am Rand dieses Stresstoleranzfensters stehe und denke, oh, das ist gerade echt anstrengend zu halten. Sehr anstrengend.
Du machst ja prinzipiell jetzt immer weitere Türen auf. Türen, die auf der einen Seite wieder Möglichkeiten anbieten für dich und auf der anderen Seite aber auch eben wieder neue Herausforderungen für dich bringen. Und weil du gerade gesagt hast, du hast dieses klassische Schwarz-Weiß-Denken gehabt. Ich meine, wenn ich mir deine Bücher so anhöre, ja, dann habe ich das Gefühl, dass du sehr präzise und trotzdem sehr einfach Dinge auf den Punkt bringen kannst. Das heißt, irgendwo habe ich das Gefühl, dass das ja auch hilfreich sein kann, wenn man einfach ganz klare Prinzipien hat. Und trotzdem glaube ich, und wir kommen gleich noch zu deinem Buch, hat sich ja in dieser Zeit, in der du jetzt abwesend warst, hast du dich ein Stück weiterentwickelt. Das heißt, ich glaube, dass du eine Ebene, kann man das so sagen, tiefer gehst als Kommunikationstrainerin?
Ja, finde ich schon. Tiefer in der Hinsicht, also ich war vorher schon einfühlsam. Ich konnte, dadurch, dass ich schon so viel selber erlebt habe, habe ich praktisch Menschen magisch angezogen, die irgendwo wirklich auch emotional Hilfe brauchten, so beim Kommunikationstraining. Und da konnte ich schon eine Stütze sein. Doch jetzt merke ich erst, nachdem ich auch die Ausbildung gemacht habe bei Verena König, wie viele Fehler mir unterlaufen sind, wo ich Leuten und Menschen keine Sicherheit gegeben habe. Und zum Beispiel eben eine Atemübung. Ich habe früher das eben so gemacht, ich mache mit einer Gruppe, die stehen vor mir, ich mache mit denen eine Atemübung. Und dann sage ich, komm, atmen Sie mal einfach einmal mit mir mit. So, ne, so schön einfach, wie du so schön gesagt hast, machen wir jetzt einfach mal. Und dann habe ich mit denen einatmen, so, und dann schön, ne, mit Hand hinhalten, in die Flanken, in den Bauch, in den Rücken. So, und jetzt wieder ausatmen, Pause jetzt. Also ich habe einen klaren Rhythmus vorgegeben. Ein Rhythmus vorgeben, gerade bei der Atmung, ist keine gute Idee, wenn wir jemanden vor uns haben, der unter unaufgearbeiteten Traumafolgen leidet. Das wusste ich natürlich nicht. Also erstens wissen wir es bei einer Gruppe von fremden Menschen nicht. Und dann ist es auch noch so, dass ich nicht wusste, dass ich damit eben ein Trauma triggern kann. Denn es geht ganz wie bei Menschen, bei mir dann ja natürlich auch, was ich jetzt so rückblickend alles verstanden habe, dass ich eben Phasen in meinem Leben habe. Gerade als Kind können wir ja nicht mal eben einfach weglaufen. Und selbst wenn, wir kommen ja irgendwie wieder zurück. Und wir sind praktisch den Eltern oder der Kernfamilie ausgeliefert. Und da entsteht dann so ein Kontrollverlust. Und daher ist es so, dass sehr viele Menschen, die diese unaufgearbeiteten Traumafolgen haben oder eben auch schon langsam dabei sind, die aufzuarbeiten, dass den Kontrollverlust, also das fällt denen sehr schwer, das ist für die ganz, 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 ganz schlimm. Das ist wirklich wie, bring mich gleich um. Also so dramatisch ist das. Weil die dann denken, oh nee, dann bin ich ja auch gleich wieder im Trauma drin. Also dann kann ja ganz Schlimmes passieren, wenn ich nicht die Kontrolle habe. Weswegen ja ganz häufig auch Leute mit Traumafolgen sehr erfolgreich sind, weil sie dann denken, ja, aber das Geld, das kontrolliere ich. Oder hier, dass ich da erfolgreich bin, das kontrolliere ich. Und dies erreiche ich. Und hier habe ich meine Follower. Also erstens können die sich mit diesem Aktionismus wunderbar ablenken von den unsicheren Gefühlen. Und es gibt ein Gefühl von Kontrolle. So, das habe ich im Griff. Wenn ich jetzt jemanden von außen aufzwinge, zum Beispiel allein nur da sage, mach mal die Boxenatmung. Ne, vier Atemzüge einatmen, 4 Sekunden praktisch halten. Also 4 Sekunden einatmen, genau, 4 Sekunden halten, 4 Sekunden ausatmen, 4 Sekunden wieder Pause machen. Ist wieder ein Rhythmus. Und ich würde sowas zum Beispiel heutzutage nicht mehr machen. Ich würde dann etwas sagen, das und das können hilfreich sein. Spürt mal euch rein, wenn ihr auch nur ansatzweise denkt, so, ne, ist nicht mein Rhythmus, findet euren eigenen. Und so in dieser kleine Zusatz, diese kleine jemandem eine Option geben, macht schon einen riesengroßen Unterschied.
Und das ist dann auch schon traumasensibel.
Das ist schon traumasensibel, genau. Mhm. Und insofern diese Empathie, also insofern die Tiefe, die habe ich vorher schon gehabt. Nur ich bin halt selber genauso, wie es eben meine Kernfamilie auch gemacht hat. Die sind ja keine bösen Menschen.
Nee.
Wie sie halt in Fallen getappt sind, bin ich es dann halt auch.
Mhm. Mhm.
Und das ist natürlich für mich rückblickend nicht schön. Und gleichzeitig darf ich da eben liebevoll mit mir umgehen. Denn ich habe es ja nicht gemacht, um jemandem weh zu tun, sondern ich habe es einfach nicht gewusst. Und da sind eben so einige Ebenen mehr, wo ich dann merke, ich weiß ja nicht wirklich, ob jemand traumatisiert ist oder nicht, es sei denn, die Person sagt das, kommt aber in einem Präsentations- oder Kommunikationstraining jetzt nicht als erstes vor. Ne? Aber selbst wenn ich es nicht weiß, wenn ich das Gefühl habe, also das läuft jetzt hier gerade ein bisschen unrund, ich weiß nicht ganz genau, dann gehe ich sofort in die traumasensible Sprache und sehe zu, dass ich meinem Gegenüber Optionen anbiete, damit die Person ein bisschen die Kontrolle behalten kann.
Mhm.
Also, und das ist schon ein großer Punkt.
Das heißt, da sind wir jetzt schon mitten im Thema. Traumasensible Sprache heißt, den anderen ein Stück wahrzunehmen, zu sehen, okay, das ist vielleicht jetzt das, was ich im Angebot habe, aber ich merke auch, okay, das funktioniert jetzt vielleicht bei diesem Menschen noch nicht so gut. Und das tut uns Trainer ja vor eine große Herausforderung stellen, weil wir haben, also du hast deinen Toolkasten, ich habe meinen Toolkasten und es gibt irrsinnig viele Tools, die man als Trainer, und ich habe so ein bisschen mit dem Trainerkopf deinem Hörbuch gelauscht, natürlich auch zu schauen, wo war ich vielleicht auch mal in meinem Leben nicht traumasensibel. Aber zu sagen, okay, bei dem einen funktioniert das eben sehr gut und vielleicht sagt das Lehrbuch auch, okay, nur durch die Nase atmen und dann gibt's wieder aber die Möglichkeit für den anderen Menschen, vielleicht ist in dem Fall der Mund oder vielleicht ist es durch die Nase eine Blockade etc. Oder vielleicht verbindet der das mit etwas Negativem. Das heißt, hier einfach offen zu sein und zu schauen, welche Möglichkeiten gibt es noch. Das ist dann traumasensibles Arbeiten.
Ja, genau. Anderem. Du hast also deine Ideen, du hast deine Strategien. Du kannst also, du hast mir jetzt auch gerade noch im Vorfeld so eine wunderbare, ganz tolle Atemübung gerade noch erzählt, so unter Kollegen. Das finde ich immer toll, dass wir uns da so austauschen. Und wenn du jetzt also jemanden hast und diese Übung zeigst, was ich dann tun würde, ist bei sehr vielen, bei den meisten, ja, ich packe so ein Beispiel, ich sage nicht, das ist die Übung. Und so klar war ich halt früher in meinen ersten Büchern. Ich habe gesagt, das Bullshit. So manchmal, ja. Mhm. Oder das finde ich. Und das haben die Leute auch irgendwie geliebt. Und gleichzeitig, und man muss jetzt auch nicht jede Sekunde traumasensibel sprechen. Doch sobald ich im Einzelkontakt bin oder in einem Seminar, ne, und so einen geschützten Raum geben will oder eben auch im Privat mit Menschen rede, dann möchte ich ja schon, dass ich mit denen weiterhin reden kann. Und wenn die sich unsicher fühlen, wenn sie das Gefühl haben, sie haben einen Kontrollverlust, dann rede ich irgendwann nur noch mit einer Überlebensstrategie. Und deswegen sehe ich halt zu, also jetzt einfach noch von der Trainersichtweise, dass ich halt sage, ich stelle jetzt mal was vor, gucken Sie mal, ob das hinhaut und wenn nicht, überhaupt gar kein Problem, ich bin ja die Trainerin. Mhm. Bitte ganz ehrlich sagen, klappt nicht, ja, oder ist nicht meins, dann finde ich einen anderen Weg. Da gibt es ganz viele Wege, die nach Rom führen. Also ich mache Optionen auf, ich stelle aber nicht alle Optionen sofort vor. Ich mache aber auch klar, du bist kein Loser, wenn du das jetzt mit dieser eine Atemübung nicht hinbekommst oder diese eine Präsentationstechnik. Sondern dann merke ich, ich glaube, das ist nicht so ganz dein Weg, oder? Wie fühlt es sich an? Ja gut, dann machen wir einen anderen. Gar kein Ding. Dafür bin ich ja Trainerin.
Mhm.
Merkst du, ich mache es also verbal, dass ich es weichspüle.
Ja, und dieses Weichspülen, das war ja oder ist noch in manchen Schulen, also in manchen Rhetorikschulen, gar nicht so gewollt oder gar nicht so in, kann man sagen, weil wir dann eben auch schwammig wirken könnten und es dazu führt, dass wir nicht so autoritär klingen. Und vielleicht ist genau das Stichwort. Rhetorik hieß früher, ich zeige, was ich kann, ich bin mächtig, wirke selbstsicher.
Hm.
Ist das für dich heute auch noch der Begriff von Rhetorik?
Rhetorik, da habe ich ganz, es gibt ja so viele Definitionen.
Oder Kommunikationstraining,
dazu. Ja. Ja, und ich habe gerne die genommen, Ziele erreichen. Also für mich ist Rhetorik, eine meiner Lieblingsdefinitionen, ich möchte ein Ziel erreichen, mhm, verbal und nonverbal. Also mit Kommunikation möchte ich ein Ziel erreichen. Das ist für mich Rhetorik. Mhm. Und manche machen das halt mit Hoppla, da bin ich. So Hallöchen hier. Und mein Weg ist der einzig richtige und ihr liegt alle falsch. Mhm. Und falls diese Person sehr charismatisch ist, kann das sogar auch funktionieren an einigen Stellen. Mhm. Ich merke halt, und ich glaube, das kennt fast jeder von uns, dass wir eben da draußen, wenn wir sind, im Privaten, im Beruflichen, wo wir merken, nee, das Gespräch läuft eben gerade nicht. Warum? Wieso erreiche ich jetzt praktisch diesen einen Klienten vielleicht nicht? Wieso verstummen da die Gespräche beim privaten Familienfest? Wieso hat diese eine Freundin sich zurückgezogen? Oder. Und dann erreiche ich ja nicht mein Ziel mit Hoppla, da bin ich, sondern dann gehe ich eben in die traumasensible Sprache und mache eben ganz viele Optionen auf, sodass die Leute sich sicher fühlen in meiner Nähe. Wenn aber jemand für sich als Definition oder als Ziel hat, na, aber ich habe keinen Bock, mich hier um alle Leute zu kümmern, ja, Schwund gibt's überall, dann ist das okay, dann ist das deren Weg und dann werden sie manche Menschen eben nicht erreichen. Und das ist für die wahrscheinlich okay. Ich persönlich würde mir einfach wünschen, gerade wenn wir mit Menschen arbeiten, und das kann auch eine Führungskraft sein, wenn ich allein schon 30, 40 Mitarbeitende habe, oh, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass da ein, zwei Leute dabei sind, die im kleineren, größeren, wenn nicht sogar mehr, Traumafolgen haben.
Genau.
Häufig auch ohne es zu wissen. Und dann kommen wir schnell mit, oh Gott, die ist immer so emotional. Ja, weil sie vielleicht aus ihrem Stresstoleranzfenster rausgeflogen ist, weil sie etwas überfordert hat und sie eben gar nicht weiß, was sie dagegen tun kann und es kein traumasensibles Umfeld ist.
Ja.
Und jetzt müssen wir nicht ständig weich sprechen. Ich finde das mit dem Weichen tatsächlich sehr hilfreich und du hast recht, es wurde uns sehr lange, also richtig schon ausgemerzt. Ich fand das ganz spannend, als ich das Buch geschrieben, also ich habe das Hörbuch hier erstmal geschrieben, damit ich es dann einsprechen kann. Und dann habe ich immer so könnte, wäre und das Word-Programm wollte immer wieder korrigieren, hat gesagt, ne, willst du nicht schreiben? Ich will. Das war so spannend, weil ich dachte, ja, wir sind schon so weit, dass eine KI mich in diese direkte Sprechweise reinkriegen will. Und ich finde die auch wichtig. Ich unterscheide, wenn ich etwas sage, wenn ich eine Grenze ziehe, wenn ich von mir spreche, dann spreche ich nicht weich. Dann verwässere ich nicht mein Ziel. Bin ich aber in der Mutmaßung, weiß ich noch gar nicht, was bei meinem Gegenüber los ist. Und es ist ja häufig so. Dann gehe ich eher in die weiche Sprache. So, ich könnte mir vorstellen, das und vielleicht schauen Sie mal, ob das der Weg ist, diese Atemübung. Und dann spreche ich ganz klar für mich, meine Atemübung Nummer 1. Funktioniert bei mir 1000%. Merkst du, da kann ich ganz klar sein. Mhm. Da rede ich ja von mir. Und dann mache ich es aber wieder weich auf und sage, und es sagt gar nichts. Mhm. Denn jeder Mensch ist anders. Verstehst du? Also ja, da ist so ein Spiel zwischen, und ich weiß, Menschen haben es gern einfach, ne, dass man sagt, wie denn jetzt? Weich sprechen oder klar sprechen?
Ja, so beides. Ist es. So ist es.
Beides.
So ist es und nicht anders. Und wenn du das machst, dann bist du erfolgreich. Dann wirst du performen und dann hast du den goldenen Löffel erwischt und wirst erfolgreich. Das gibt solche Menschen, die wollen klare Regeln. Und ich glaube, es gibt andere Menschen, die wollen ein Portfolio an Möglichkeiten, wo sie sich dann das Beste raussuchen. Weil du gerade so Führungskräfte angesprochen hast, finde ich ja spannend. Ich arbeite ja auch immer wieder mit Führungskräften und merke da, dass da manchmal so ein Gefälle ist zwischen, also dass die nicht auf Augenhöhe mit ihren Mitarbeitern sprechen. Nicht immer, aber immer wieder. Mhm. Und da sozusagen, ich arbeite ja auch den ganzen Tag und dann verlange ich auch von meinen MitarbeiterInnen oder Mitarbeitern, dass die auch am Abend dann Überstunden machen, wenn Not am Mann ist. Schließlich kriegen sie ja auch das Geld von der Firma und so ist das und nicht anders. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch diese Schwierigkeit darin liegt oder dass Menschen jetzt sehr viel aus Jobs ausscheiden und dass es Fachkräftemangel gibt, auch darin liegen könnte. War das jetzt traumasensibel formuliert?
Ja, ja, also immer dann, wenn du in die Mutmaßung gehst. Also wenn du es nicht weißt, solange du von dir sprichst und dir bei etwas sicher bist, dann ist ganz klar. Ne? Ja. Aber jetzt ist ja tatsächlich, es könnte sein, insofern komplett richtig, super.
Okay, was bringst du also deinen Führungskräften, wenn du mit ihnen an traumasensibler Kommunikation arbeitest, bei?
in dem Moment, und ich habe tatsächlich immer mal wieder Führungskräfte, in dem Moment gucke ich mir erst einmal die Führungskraft an sich an. Denn viele denken, eine starke Kommunikation bedeutet, ich hau mit der Faust auf den Tisch, ja, und sage, so ist es jetzt und jetzt folgt ihr mir, ja. Und es gibt ja so einen schönen Satz, den ich mal gehört habe, jetzt hört mal auf, hier irgendwie so rumzueiern und macht endlich das, was ich will. So eine Sätze fallen tatsächlich teilweise in Unternehmen, wo ich so denke, wow, ja, das war richtig traumasensibel. Ironiemodus aus, also nicht. Starkes Auftreten ist meines Erachtens nicht, dass ich es nötig habe, andere zu beschämen. Und wenn ich denen sage, mein Gott, jetzt mach mal einmal hier, kann ja wohl nicht angehen, ich arbeite ja auch mehr, da versuche ich ja jemand anders zu beschämen. Beschämen von wegen, ne, schäme dich, dass du nicht von alleine auf die Idee kommst, hier deine Freizeit zu verbringen und dass du den blöden Gedanken hast, tatsächlich zu Hause bei deinen Kindern sein zu wollen. Denn ich mache es ja auch nicht. Wenn also jemand es nötig hat, oder weiß nicht, ob sie persönlich nötig hat, aber sie es an dem Moment halt macht, andere zu beschämen und laut zu werden, das zeigt für mich keine Stärke. Mhm. Das zeigt für mich keine Mittigkeit. Und das ist für mich keine starke Rhetorik. Ja, es wurde ganz häufig sehr lange noch irgendwie so mit diesen alten Regeln teilweise noch so propagiert. Und ich persönlich denke, nee, das ist es nicht. Denn wenn jemand wirklich in sich ruht, dann hält diese Person auch andere Meinung aus. Wenn eine Person wirklich sich seiner selbst sicher ist, dann hält diese Person auch aus, dass vielleicht nicht alle an jedem Tag genauso arbeiten. Und dann brauche ich nicht lauter werden. Also gerade die Stimme spiegelt ja unsere Stimmung wider. Ja. Und wenn da jemand dann so angespannt ist, aber das kann doch wohl nicht angehen, kann hier mal jemand arbeiten oder so. Das ist doch in meinen Augen auch rein stimmlich keine Person, die in ihrer Mitte ist. Da kann ich meine Grenze setzen und kann sagen, okay, ich verstehe, Kinder sind gerade sehr wichtig und gleichzeitig brauche ich, dass ihr, keine Ahnung, jetzt in diesen 2 Wochen jeden Tag 1 Stunde Überstunden macht. So, das kann ich ganz klar machen, da spreche ich ja von mir, ohne Weichmacher. Und dann können wir eben immer noch gucken, wie wir einen Weg finden und eine zeitliche Begrenzung reinbringen. Aber dann erzähle ich das auch mehr aus so einer Mitte, aus so einer Kraft heraus. Insofern, wenn du mich fragst, was mache ich, wenn ich diese Führungskräfte vor mir habe, dann sage ich erstmal, okay, wie wäre es, wenn wir jetzt bei Ihnen anfangen? Denn das, was Sie gerade mit mir machen, wirkt auf mich nicht sonderlich stark. So wie ich Sie hier erlebe, wirkt auf mich nicht sonderlich stark. Wenn Sie nicht stark wirken und mittig wirken, ist es auch herausfordernd, die anderen mitzunehmen. Und da sind wir bei der Klarheit. Denn ich kann ja sagen, auf mich wirkt es so und so. Das kann ich ja ganz klar sagen. Und dann eben auch sagen, okay, und so werden sie ihr Ziel eventuell nicht erreichen. Und das wünschen die sich ja auch. Die wollen ja keinen Wischiwaschi. Das mache ich nur dann, wenn ich in die Vermutung gehe. Aber eben nicht, wenn ich von mir spreche und wenn ich denen klar zeige, hiermit, das ist nicht hilfreich. Das kann ich machen, ohne sie zu beschämen. Ich kann einfach sagen, es ist nicht hilfreich. Damit werden sie eventuell diese eine Mitarbeiterin, den einen Mitarbeiter nicht erreichen.
Ja, und auf der anderen Seite, Stimme, Isabel, löst ja auch etwas aus. Also dieser Podcast heißt ja Superkraft Stimme, Good Vibrations, weil wir mit Vibration arbeiten und nichts kommt so ursächlich an den Körper wie unsere Stimme durch Schallwellen. Das heißt, sie dringt ja sogar durch den Körper hindurch oder durch die Haut zumindest des anderen. Das heißt, wenn ich jetzt jemanden wirklich anschreie oder mit einem gewissen Ton spreche, dann macht das ja auch etwas mit dem anderen. Und unter Umständen möchte ich den ja nicht da haben.
Ja, also das weiß ich gerade nicht, denn wenn ich in dem Moment mich unsicher fühle, und mir ist das ja auch in der Vergangenheit leider immer mal wieder passiert, so wie den Führungskräften, die jetzt heutzutage teilweise vor mir stehen. Ich war überfordert und es schlägt sich sofort auf meine Stimme. Und dann wäre es natürlich das Einfachste, erstmal zu gucken, wer in meinem Umfeld könnte denn die Verantwortung tragen? Wem könnte ich die Schuld geben? Wen könnte ich beschämen? Das ist manchmal in uns drin so ein Impuls, dass wir so denken, so, Bin ich das? Gerade, weißt du, bei mir, ich bin ja aufgewachsen worden, ich habe eh keine Daseinsberechtigung. Und insofern kommt bei mir wirklich ein Gefühl von, das war's, das war's. Mhm. Das überlebe ich nicht, wenn ich jetzt hier auch noch die Verantwortung habe. Ich habe als Kind, als Jugendliche ganz viel gelogen, als eine der Überlebensstrategien, bevor ich irgendwann schon früher gesagt habe, will ich nicht mehr, ich will die Wahrheit sagen. Mhm. Das fällt mir aber wahnsinnig schwer, weil ich dann Angst habe, dass ich praktisch hier aus diesem Leben praktisch... Ich habe mir nicht wirklich vorgestellt, warum ich sterben sollte wegen eines Satzes, aber emotional durchaus. Mhm. Und das habe ich dann kompensiert teilweise, indem ich dann eben gesagt habe, das ist ja nicht meine Verantwortung. Du hast mir die Einkaufsliste ja nicht gegeben. Weißt du, so in so Kleinigkeiten dann. Und das hören wir dann. Also insofern, wenn ich dann die andere Person anbrülle, wenn du mir praktisch die Einkaufsliste nicht richtig gegeben hast und mir nicht gesagt hast, 2 Kilo Kartoffeln, dann gebe ich sie wieder zurück und ein bisschen, ein Teil von mir, ja, würde sich wünschen, dass du dann eben dich schlecht fühlst, denn dann brauche ich es nicht haben. Das ist ja so die Grundlage auch von der narzisstischen Not. Das ist ja eine Überlebensstrategie von, sagen zumindest sehr, 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 sehr viele von unaufgearbeiteten Traumafolgen. Mhm. Und wenn jemand das nicht mehr halten kann und denkt, oh Gott, ich bin schon so häufig beschämt worden, ich bin schon das Unterste vom Untersten, noch mehr und es geht nicht, also fangen die irgendwann an, andere zu beschämen. Ich will damit überhaupt nicht kleinreden, was damit passiert, überhaupt rein gar nicht. Doch ein bisschen dieses Gefühl, und das kenne ich eben auch, ist dann schon, na Gott sei Dank, jetzt fühlt der Christoph sich schuldig, Gott sei Dank, dann kann ich noch so schön generös, wie nennt man das, irgendwie so nett zu dir sein, ja, und kann irgendwie sagen, ach Christoph, ja, du musst dich jetzt, es ist okay, dass dir das passiert. Das weißt du, ich kann noch so wohlwollend mit dir reden, so eigentlich überheblich in dem Moment. Also erstmal gebe ich dir das schlechte Gefühl, dadurch denke ich, oh Gott sei Dank, ich bin davon gekommen. Ich habe das schlechte Gefühl jetzt nicht. Christoph hat es. Und dann kann ich eben, wenn du dich dann da selber beschämst, dann kann ich sagen, ach komm Christoph, musst du doch nicht machen. Es geht doch nur um Kartoffeln. Dann erhöhe ich mich sogar noch und dann geht es mir nochmal wieder ein Stückchen besser.
Und was ist jetzt die sinnvolle Alternative?
Die sinnvolle Alternative wäre, dass ich ehrlich bin. Dass ich in dem Moment, wenn ich merke, es schmeißt mich aus meinem Stresstoleranzfenster raus, emotional. Also ich bin nicht mehr mittig, wenn das jetzt mit den Kartoffeln passiert und du sagst, oh Mann, das wäre jetzt so wichtig und die brauche ich in dieser Sekunde und so weiter. Und dann aber trotzdem erstmal nicht mit dir reden. Warum nicht? Es gibt so ein wahnsinnig tolles Bild von der Simone Steiger. Das ist eine Trainerin, die mit Kindern und auch Erwachsenen arbeitet. Und die hat ein sehr, sehr simples Bild, was ich wunderschön finde. Und sie sagt, im Gehirn, da haben wir einen Hund und die heißt Amy. Und die ist praktisch vor dem Angstzentrum. Und immer dann, wenn sie Gefahr lauert, fängt Amy an zu bellen. Ja, um zu sagen, hallo, 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 Gefahr. So, jetzt haben wir in unserem Frontallappen vorne, also da, wo unsere Intelligenz ist, da haben wir eine weiße Eule sitzen. Das ist also unser logischer Verstand, unsere Intelligenz. Das ist großartig. Ja, das brauchen wir und das brauche ich, um mich dann mit dir zu unterhalten und ein hilfreiches Gespräch zu führen. Fängt aber Amy an zu bellen, fliegt die weiße Eule weg. Und das ist das, was ich vorhin meinte, dass ich manchmal nur Überlebensstrategien dann eben unterhalten. In dem Moment, wenn die weiße Eule weg ist, dann bin ich nur noch am Brüllen, dann bin ich nur noch am Überlebensstrategien. Dann denke ich, ich muss Christoph jetzt die Schuld und die Scham geben, damit ich das hier überlebe. Das ist Flucht, Kampf, Verharren, komplett Überlebensstrategien. Auch wenn manche behaupten, nee, ich bin voll in meiner Mitte. An der Stimme kannst du dann schon so merken, wenn ich dir die Schuld geben muss, dann ist bei mir etwas im Argen. Und dann würde ich mir also erstmal Zeit nehmen und gucken, Atmen, Übung kann ich machen oder es gibt so einiges, wie ich den Vagusnerv aktivieren kann oder auch einfach nur drüber nachdenken, ruhig werden, was auch immer, ja, bei mir bleiben. Und dann würde ich ins Gespräch gehen und würde ehrlich sein, würde sagen, Christoph, tatsächlich, du hast es mir gesagt oder wahrscheinlich hast du es mir gesagt, ich habe es nicht gehört und ich fühle mich schlecht dabei. So, und dann haben wir ein ehrliches Gespräch. Und das ist das, was wir ganz häufig nicht führen miteinander. Mhm. Und das erlebe ich sogar schon irgendwie, gerade so, wenn ich so große Seminare habe, sind auch viele Väter und Mütter dabei. Und bei den Müttern kommt immer wieder auch bei Rollenspielen das Thema, ja, mein Lüder, der räumt sein Zimmer nicht auf. Mhm. Und dann wollen die halt, dass das Kind das Zimmer aufräumt. Da, worum geht's wirklich? Die Mutter ist überarbeitet, weil sie vielleicht auch dieses People-Pleasing macht, diesen Fawn-Response, eventuell, ne? dann nach Hause kommt, komplett überarbeitet ist, weil sie es allen recht gemacht hat und selber die ganze Zeit über ihre Grenzen gegangen ist. Jetzt macht sie die Tür auf und möchte eigentlich nur noch entspannen und sieht halt, der Turnbeutel, die Schuhe liegen im Flur und denkt, nicht schon wieder. Und was sie in dem Moment gerne möchte, ist einfach mal Ruhe haben. Und da ist es dann manchmal, dann ist sie schon außerhalb. Die Eule ist schon weggeflogen. Wir haben da nur noch eine bellende Amy. Und dann mit den Kindern reden, mein Gott, warum räumt ihr nie das hier weg? Das kann ja wohl nicht angehen, bin nicht die Einzige. Und dann mit Druck und mit Klarheit und mit Grenzen, also vermeintlicher Klarheit, denkt man dann, ich muss aber noch mehr Regeln machen, damit der Steppke, so was würde ich machen, ehrlich wäre, wenn ich da stehe, was auch immer, wenn ich so überfordert bin, vielleicht sogar anfange zu weinen oder einfach dort stehe und sage, oh, ich merke gerade, dass mir das alles zu viel ist. Und ich merke gerade, dass ich Angst habe, dass ich auch hier zu Hause meine Grenzen nicht ziehen kann, dass ich auf mich nicht achten kann und jetzt hier sowohl Turnbeutel als auch Turnschuhe hinterher trage und ich will noch das Zimmer aufräumen muss und so weiter. Also das ist ja am Ende, wenn wir ganz ehrlich dann mit uns selber sind, ist es ja eine eigene Unsicherheit, kann ich meine Grenzen wahren und wenn nicht, ich schaffe das nicht noch weiter. Wenn ich aber so, je nachdem natürlich, wie alt der Kleine ist, aber mit der anderen Person rede, mit dem Nachwuchs, mit dem Mann, mit Freundinnen, ist das eine ganz andere Energie. Das ist zum Beispiel auch, wenn ich eine Freundin treffe und die ist aufgebrezelt, dann nicht zu sagen, wieso hast du dich denn so aufgebrezelt? Also, sehe ich hier total bescheuert aus, was soll denn das? Wieso hast du das gemacht? Also die andere beschämen, könnte ich auch einfach sagen, also deins ist richtig schick, ich komme mir gerade richtig underdressed vor neben mir. Ich merke gerade, es geht mir nicht gut. Jetzt reden wir über etwas, was wirklich da ist.
Also in Ich-Botschaften formulieren.
Und eben wirklich herausfinden, worum geht es hier wirklich. Und wenn ich diesen Impuls habe, andere zu beschämen, dann ist da irgendwas bei mir gerade, läuft nicht so rund. Und da kann ich hingucken. Darüber kann ich reden.
Das heißt eigentlich auch ein Stück Selbstwahrnehmung. Zu sagen, ich schaue jetzt mal, was ist eigentlich der wirkliche Grund, wie geht es mir gerade? Mhm. Und Kommunikation im Sinne von, ich sage jetzt auch, ich bin jetzt auch einfach ein Stück ehrlich. Es gibt dieses Wort der radikalen Kommunikation, der radikalen Ehrlichkeit. Das klingt natürlich radikal, aber einfach zu sagen, okay, schau her, das geht gerade in mir vor. Und ich habe den Eindruck, wenn wir das machen, dann öffnen sich ja wieder neue Türen. Ist
absolut,
das die neue Art der Kommunikation?
Ja, ich finde den Begriff radikale Ehrlichkeit, du hast recht, auch ich stoße mich so ein bisschen an diesen Begriff radikal. Wenn wir sagen, radikal ehrlich mir selbst gegenüber, da bin ich komplett dabei, komplett. Und gleichzeitig würde ich auch dort sagen, also gerade wenn ich jetzt so merke, ich habe jetzt eben gerade so ein neues Experiment gestartet und merke, dass ich da ein bisschen aufgewühlt bin. Und wenn ich dann vielleicht merke, jetzt gerade kann ich nicht, ich kann gerade nicht, ich pausiere das mal, über mich nachdenken. Auch das ist okay. Ja, also insofern, radikale Ehrlichkeit gehört auch dazu, jetzt kann ich gerade nicht analysieren.
Also radikal einfach, wie geht es mir? Was ist gerade in mir los? Das
richtig,
mitzuteilen.
Genau. Aber nicht bei jemand anders. Dass ich radikal ehrlich zu dir bin oder radikal ehrlich zu, das finde ich, ist ganz häufig, oder so also nehme ich es wahr, sagen wir mal so, ist immer mal wieder übergriffig.
Genau, ich glaube, wenn wir wirklich jetzt dazu kommen, was du sagst, bei uns anzufangen, mir geht es gerade so, wenn du das machst, dann passiert das in mir, das triggert es. Und damit bauen wir eine Brücke. Weil was ganz oft passiert ist, dass jemand etwas macht, etwas sagt und der andere fühlt sich angegriffen und wir wissen nicht, was haben wir falsch gemacht. Und dieser Punkt zu sagen, okay, ich spüre gerade, mir geht die Galle hoch und mir wird übel und oder keine Ahnung, das löst das aus. Es erinnert mich an die Situation. Das erfordert aber auch ganz schön viel Mut, würde ich sagen. Und ich glaube, dass es in vielen Führungsetagen auch mit Schwäche oft verwechselt wird.
Ja, absolut. Also erstens wird es manchmal mit Schwäche verwechselt. Wir sind doch hier nicht im Wohnzimmer, wir sind hier bei der Arbeit. So. Und es ist wirklich herausfordernd, das ist ja auch das, was ich gerade erlebe, diese Gefühle dann zu halten und auch zu akzeptieren, dass es nicht den einen Weg gibt. Also zum Beispiel hatte ich gerade letztes Wochenende eine Situation, wo ich zu einer Freundin zu Besuch gefahren bin, wunderschöner Ort und so, und gleichzeitig hatte sie gerade Stress mit einer Mitbewohnerin. So, dass keiner meinte, es böse, ja, und trotzdem kann ich eben sagen, das war jetzt nicht die Energie, die ich gebraucht hätte. Mhm. Ja, oder es war nicht die Energie, in der ich mich wohlgefühlt habe. Dann kommt häufig ein Schuldgefühl. Die denken, ich mache einen Vorwurf. Mache ich gar nicht. Denn ich kann absolut verstehen, warum das da hochgekocht ist. Und ich kann verstehen, warum das so ist. Alles gut. Und meins existiert parallel daneben. Dafür muss sich keiner entschuldigen. Oh, es tut mir so leid, dass wir uns jetzt gestritten haben. Nee, das ist okay. Und gleichzeitig hätte ich dieses Wochenende etwas anderes gebraucht. Das darf parallel existieren. Und ich merke, dass Menschen und ich eben auch immer mal wieder Herausforderungen haben mit Sachen, die parallel existieren können. Wir denken so, ja, aber ich kann ja nichts dafür. Ja, das kann gut sein. Das ändert aber ja nichts an meinem Gefühl. Ne? Verstehst du? Insofern kann ich wohlwollend in die andere Richtung kann sagen, verstehe ich, sehe ich, ist okay, wirklich okay. Und gleichzeitig, keine Ahnung, ist es wichtig, dass ich jetzt abreise oder hätte ich jetzt was anderes gebraucht oder merke ich, wie es mein Nervensystem triggert. Und das ist so herausfordernd, gerade wenn du Führungskraft bist und viele Mitarbeitende hast. Da willst du natürlich nicht ständig Bälle in der Luft halten, weil du alle möglichen Eventualitäten verstehen kannst. Das macht schon etwas. Und da gilt es, ganz viel innere Ruhe und Kraft zu haben, um das alles zu halten.
Ja.
Und das ist herausfordernd, ja.
Ich kann mich einmal an eine Situation erinnern mit einer Geschäftsführung in einem Gespräch, wo es darum ging, dass ich mich nicht in den Computer einloggen konnte. Also das war als Mitarbeiter. Mhm. Und das hat zu richtigen Streits geführt, beziehungsweise zu einer Explosion bei dieser Person. Und ja, aber so, nur bei euch funktioniert das nie und so. Und irgendwann mal im Inneren habe ich dann gemerkt, so, und jetzt will ich sagen, Moment mal, ich kann doch nichts dafür, dass der Computer. Und dann ist es mir gelungen, in diesem Moment zu sagen, das stresst dich ganz schön, oder? Und was ist passiert aus dieser eher sehr kühlen, taffen Person? Hat sich was verändert? Ich habe gesagt, ja, Christoph. Da weiß ich nicht, was ich machen soll. Da bin ich völlig hilflos. Und ab dem Moment haben wir wieder eine Gesprächsbasis gefunden. Und ich habe mich gewundert, wie sich diese Person auf einmal geöffnet hat. Was ist da passiert?
Also es ist ja immer so die Frage, so was ist jetzt traumasensible Sprache? Mhm. Und ist das nicht alles schon die gewaltfreie Kommunikation? Ist es nicht dies, das, jenes? Ja, die Techniken, die ich da vorstelle, sind jetzt nicht alle neu. Und gleichzeitig kommt es auf die Reihenfolge an. Mhm. Und die Reihenfolge ist im ersten Schritt erst einmal Sicherheit geben. Erstmal Sicherheit geben, nicht irgendwie neutral von der Metaebene auf die Situation gucken, sondern die Person braucht erst einmal, dass sie sich sicher fühlt. Ansonsten verlierst du sie. Ne? Und das war ja schon, wenn sie so brüllt, ist die ja nicht mehr wirklich mit dem logischen Verstand dabei. Die war einfach komplett gestresst, wie du es richtig erkannt hast wahrscheinlich. Insofern diese Sicherheit geben mache ich eben, damit habe ich dann auch angefangen, eben den guten Grund bei jeder Person erst einmal annehmen. Und ich weiß, dass sofort jeder sagt so, nein, ist aber nicht jede, die Person ist wirklich böse und. Ja, dann brauchen wir mit der Person nicht reden, denn dann ergibt es wenig Sinn. Ich gehe von einem guten Grund aus. Ich gehe davon aus, dass eben deine ehemalige Chefin einen guten Grund hatte, warum sie sich gerade so aufregt. Und du hast dann erkannt und angesprochen und ihm gesagt, oh Mensch, das ist gerade herausfordernd, überfordert dich. Und damit hast du genau das gemacht. Du bist diesen Schritt auf sie zugegangen. Und der zweite Punkt ist eben, es ernst nehmen, dann dabei bleiben, Fragen stellen, gucken, okay, wie wäre es denn jetzt besser? Wie können wir das irgendwie, ne, wie können wir das gut machen? Und ich sage dann eben gern noch dazu, faul sein im Gespräch. Was wir häufig sind, wir sind sehr fleißig, sehr kreativ. Ne, wenn die sagt, nur bei dir, Christoph, geht das immer nicht. Das ist ja wohl unfassbar, was machst du denn da? Und faul sein würde bedeuten, ich gehe jetzt nicht auf meine Argumente und überlege, was habe ich denn für Gegenargumente und was habe ich für sogenannte Beweise, dass ich nicht das Problem bin, sondern ich bin faul und nehme erstmal das, was schon im Raum steht. Und das ist ihr Ausbruch.
Ja.
Und genau das ist das, was du gemacht hast.
Ja.
Dadurch hast du sie gesehen, dadurch hat sie sich gesehen, gefühlt und dann können auch die Schutzmauern, bei manchen fallen die früher, bei manchen später, aber dadurch ja, brauche ich diese Schutzmauern nicht. Und dann reden wir über das, was wirklich da ist und eben nicht darüber, ne, dass ich sage, bin ich nicht, doch, nein, doch, nein, doch. Und das ist das, was ich ganz, ganz häufig erlebe. Dadurch schaukelt sich das hoch, dadurch sind dann beide häufig irgendwann aus dem Stresstoleranzfenster und es bellen sich praktisch nur zwei Amys an. Hm. Und das ergibt keinen Sinn, das ist nicht hilfreich. Bin ich also Führungskraft oder wo auch immer ich arbeite oder als Mensch bin und ich habe mit anderen Menschen zu tun, ist es hilfreich zu gucken, wie kann ich die anderen Leute noch oder denen so viel Sicherheit geben, dass sie im Gespräch bleiben. Manche verstummen, ziehen sich zurück, manche werden wütend, manche gehen dann auch weg, sagen so nicht du und dann gehen sie weg. Wie kann ich dafür sorgen oder es zumindest leicht machen, im Gespräch zu bleiben? Und da hast du eine super, also genau das Richtige gemacht, intuitiv, dass du es gesehen hast, ernst genommen hast. Und was ich eben auch mache, ich gehe auf die Angriffe nicht ein. Mhm. Selbst wenn sie jetzt gesagt hat, Christoph, du bist ja die einzige Dumpfbacke, die das hier nicht hinbekommt. Natürlich darfst du irgendwann, jetzt kommen wir wieder zu der Reihenfolge, irgendwann sagen, Grenzen setzen, nicht mit dem Vokabular. Das würde ich aber in einem anderen Gespräch machen. Jetzt erst einmal Sicherheit geben. Und dann gehe ich nur auf die Botschaft darauf ein, die da drin steckt. Und da selbst da wäre es auch hilfreich, wenn du gesagt hast, oh Mensch, das stresst dich ganz schön. Stehst du? Also, wie du es gesagt hast. Die Beleidigung, die schiebe ich erst einmal weg, weil ich sehr sicher bin, dass die aus einer Überforderung kommen. Und wenn jemand anderen beleidigen muss und beschämen muss, ist das eine eigene Überforderung gerade. Das muss ich nicht gut finden und ich kann auch rausgehen aus dem Gespräch, aber davon gehe ich erst einmal aus. Und wie du gemerkt hast, hat das super gut funktioniert.
Und der erste Impuls, Isabel, ist ja der, zu sagen, Moment mal. So, in dem Ton redest du nicht mit mir. Und das ist ja dieser erste Impuls, den zu übertauchen und dann, ich würde sagen, ein Stück Einfühlungsvermögen auch zu haben und zu sagen, naja, was ist denn jetzt bei dieser Person los? Und natürlich stresst die das, weil sie hat ja die Verantwortung, ist aber gerade nicht vor Ort. Wir sind auf die Computer angewiesen, damit zu arbeiten. Und ich glaube, dieser Blickwinkel, den Blickwinkel nochmal zu shiften und zu sagen, okay, die Person braucht jetzt oder hat diese und diese Not dahinter zu sehen und nicht nur die eigene Not. Mhm. Also traumasensible Kommunikation, vielleicht auch gewaltfreie Kommunikation, wie auch immer, ist vielleicht auch ein Stück, wobei du es ja auch sehr genau definierst, glaube ich, verschiedene Perspektiven einzunehmen und sich die Gegenseite anzuschauen und eigentlich ein Stück Einfühlungsvermögen. Also brauchen wir einfach Menschen, die sich besser in den anderen versetzen können?
Das ist hilfreich und dafür brauchen wir es, dass wir uns erst einmal radikal ehrlich zu uns sind. Mhm. Denn solange ich noch denke, oh mein Gott, das fühlt sich für mich gerade blöd an und deswegen haue ich sofort um mich verbal, dann ist es noch nicht hilfreich. Also ich nehme gerne das Wort hilfreich. Was ist hilfreich? Wenn wir also laut Definition oder meiner Definition von Rhetorik ein Ziel erreichen wollen, dann gebe ich, und das ist das eine Wort, ich gebe Sicherheit rein. Mhm. Ich möchte Sicherheit haben. Ich spreche also im ersten Schritt nicht von Empathie, sondern von Sicherheit. Denn Sicherheit hat ganz viele Komponenten, die ich dann auch im Hörbuch aufführe, unter anderem eben Ärzte nehmen und so weiter und so fort. Und die Herausforderung zum Beispiel eben auch bei der gewaltfreien Kommunikation ist. Ich kann aus meiner persönlichen Erfahrung berichten, dass ich einige Menschen in meinem Leben kannte, die die gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg gemacht haben. Und ich glaube immer noch, dass das eine großartige Gesprächstechnik ist. Ohne Frage. Es ist allerdings, steckt da eine starke Struktur drin. Mhm. Und manche Leute arbeiten sich an dieser Struktur ab. Und zwar unempathisch. Verstehst du? Da steckt dann, und das gibt dann wieder keine Sicherheit. Das ist so ein bisschen auch, was ja bei der neurolinguistischen Programmierung manchmal passiert, dass die Techniken großartig sind. Wenn du die mit Empathie paarst, um Sicherheit zu geben, ist das Hammer.
Ja.
Machst du aber einfach nur die Regel, dann, die spüren das. Menschen, die Traumafolgen haben, die haben so Sensoren für, nee, warte mal, das glaube ich nicht. Und nee, warte mal, das ist unsicher. Was ich also mache, ist, dass ich einen sicheren Ort schaffe. Ein sicherer Ort, um zu reden. Es kann ein Vier-Augen-Gespräch sein, es kann ein Seminarraum sein, es kann ein Unternehmen sein, ein sicherer Raum, in dem ich erstmal gucke, wie gehe ich denn gerade da rein und dann eben den anderen es so leicht wie möglich machen, dass sie sicher sind. Und da hilft mir persönlich halt nicht unbedingt so eine Strategie, oh, erstmal sage ich, wie das auf mich wirkt und dann sage ich eben, was ich wahrnehme, dann wie es auf mich wirkt und dann gucke ich halt, welches Bedürfnis da getriggert wurde und dann gucke ich, was für ein Gefühl dahinter steckt. Das ist mir zu technisch. Dann nehme ich lieber diesen Gedanken, der mir da eingefallen ist, sei faul, nimm das, was da ist und nimm es ernst, auch wenn du es nicht verstehst.
Beobachte dich selber.
Geh davon aus, dass alles, was da gerade hochkommt, einen guten Grund hat. Und dann kann ich auf die Suche gehen, neugierig, mit ehrlichem Interesse. Und wenn ich das mache, und das hast du ja da gemacht mit der ehemaligen Chefin, dann kreierst du so einen sicheren Raum und dann können Gespräche hilfreich sein.
Ja, und dazu muss ich auch sagen, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Stichwort Stimmklang. Also wenn ich jetzt ganz traumasensibel sage, du kannst es natürlich so machen oder du kannst es so machen. Isabel, geht beides. Dann ist das nicht mehr unbedingt traumasensibel, glaube ich. Also man hört ja die Intention. Die Intention und ich kann natürlich auch, und ich kann mich erinnern, ich habe freiwillig sozialen Dienst gemacht und da waren diese Superpädagogen, die dann gesagt haben, so, jetzt gehen wir ins Bett und unsere Blinden, die dort waren, haben gesagt, wieso, gehst du auch mit? Das ist ja schön. Und so, jetzt können wir das machen oder das machen. Und ich habe immer gedacht, so, innerlich hatte ich das Gefühl, in denen brodelt's. Ja. Und das war natürlich auf eine gewisse Sprache, auf ein gewisses Sprachprinzip hingedeichselt, so wie man es halt auch vielleicht lernt. Und auf der anderen Seite kriege ich immer noch einen kalten Schauer am Rücken, weil ich das Gefühl hatte, dass dahinter eine sehr starke passive Aggression war teilweise und auch ein Riesenstress. Und jetzt ist die Frage für mich, wenn wir davon ausgehen, dass Klang etwas mit uns macht, aber auch mit dem anderen, also mit unserem Gegenüber, wie schaffen wir es denn, diese Diskrepanz zwischen ich will das, aber ich möchte auch traumasensibel mit einem anderen Menschen kommunizieren, unter einem Hut bekommen?
Das ist die große Herausforderung, das zu halten. Und du schaffst es, wenn du bei dir anfängst. Und du wirst es nicht immer schaffen. Und du darfst liebevoll mit dir sein, wenn es mal nicht geklappt hat. Und dann sage ich, oh Mensch, ich stehe gerade am Rand meines Stresstoleranzfensters. Ich bin gerade gestresst. Wir hatten gerade am Anfang, da habe ich irgendwas nicht hinbekommen. Ich habe die Technik nicht sofort hinbekommen. Und dann, ich merkte selber, wie meine Stimme gestresst klang. Und dann habe ich halt gesagt, du, sorry, ich bin gerade nicht in der besten Phase, so, ne, weil ich gerade viel bei mir los ist. So, damit klar ist, liegt nicht an dir, ändert aber auch nichts daran, dass es bei mir eben gerade so ist. Insofern, wenn ich bei mir nicht anfange, wenn bei mir die Eule weggeflogen ist und ich praktisch mit der bellenden Amy spreche, dann kann ich noch so sehr die Wortwahl machen. Das ist genau das, was mich so häufig bei diesen ganzen oder bei so vielen Kommunikationstechniken so getriggert hat. Denn ich, also als Kind hing mein Leben davon ab, ob ich, zumindest gefühlt, ob ich erkennen kann, wie mein Umfeld gerade drauf ist. Was ist da gerade für eine Stimmung? Bin ich in Gefahr oder bin ich sicher? Wie sieht es hier gerade aus? Ich bin also sehr feinfühlig und es sind viele da draußen, sehr feinfühlig. Ja, also ich habe mir praktisch, da ist immer die Frage, ist man dann hochsensibel oder hat man das an sich aneignen dürfen, um zu überleben? Insofern spüre ich das und ich finde das sehr, sehr anstrengend, wenn eben mit so einer Stimme dann, mit so einer passiven Aggressivität auch gesagt wird, ja, und jetzt machen wir dies und wir haben jetzt alle Spaß. Und ich so denke, okay, da möchte ich jetzt mehr Ehrlichkeit haben. Es würde für mich wäre es ein sicherer Raum zu sagen, oh Mensch, ich bin gerade überfordert. Ich weiß gerade nicht so wirklich, wie ich damit umgehen soll. Und ich merke, ihr habt hier gerade Spaß. Und ich habe die Herausforderung, da sind wir wieder bei den Ich-Botschaften, dass ich die Auflage bekommen habe, dass ihr rechtzeitig ins Bett geht.
Ja.
Da würden dann eben damals eben die Leute, die nicht sehen konnten, die wären viel eher, wären sie darauf angesprungen. Aber dieses Passiv-Aggressive, dieses Nein, mir geht es großartig. Und all das ist keine Augenhöhe.
Und das
Augenhöhe
ist
so wichtig. Also darf ich bei mir anfangen. Und wenn ich bei mir anfange, dann ist es auch auf meiner Stimme. So, du wolltest was sagen, sorry.
Kein Thema. Ich finde es ja total spannend, was du sagst. Aber ich habe auch einige Fragen, die ich einfach noch gerne loswerden möchte.
Ja.
Was du gerade gesagt hast, ich habe mit Kati Kleff einen Podcast gemacht, die kennst du, glaube ich, auch, von Verena König mit der Zusammenarbeit. Und sie hat damals gesagt, es gibt so Stimmen, die klingen ja an sich schön, aber irgendwas ist da.
Genau.
Irgendwas Toxisches ist da.
Ja.
Und das klingt ja, das kann ja auch ganz schön klingen, wenn ich dann ganz nett bin und noch lächle und so weiter.
Mhm.
Aber irgendwo merkt man das Gegenüber, da passt was gar nicht.
Mhm.
Und
absolut,
für mich ist immer die Frage, wie schaffen wir es, kongruent zu sein mit dem, was wir tun? Und ist jetzt, wenn ich jetzt in der Wortebene und in der Ebene, wo ich ja ganz stark auch arbeite mit Menschen, an der Stimmebene unterscheide, dann geht es immer ein Stück darum, zu sagen, die schönsten Worte helfen nichts, wenn das dahinter nicht wahr ist. Und auf der anderen Seite kann ich aber auch eine schöne Stimme vorgaukeln. Und wenn, weil ich weiß, ich muss in den Bauch atmen und weil ich weiß, ich muss in den Kiefer atmen und ich weiß halt, ich kann den und den Effekt machen und trotzdem wirkt es unauthentisch.
Genau.
Und wenn ich dann zusammenfasse, heißt traumasensibel sprechen auch ein Stück zu sagen, ich schaue, dass das, was in mir los ist, dass ich das transparent mache.
Ja, ja, ich kann keinen sicheren Raum jemandem geben, wenn ich mich selber nicht sicher fühle, wenn ich nicht gerade innerhalb meines Stresstoleranzfensters bin, dann kann ich keinen sicheren Raum geben. Und das fühlt sich dann schal an. Und das sind dann schöne Worte und so. Man muss ja auch gar nicht, das muss ja gar nicht irgendwie toxisch gleich sein oder dass jemand das mit böser Absicht macht. Doch es ist eben toxisch für die Person, oder wenn ich das eben höre, oder Kati Kleff dann in dem Moment, weil es nicht sicher ist.
Mhm.
Es ist gefährlich, weil es nicht sicher ist. Was glaubst du, wie häufig haben wir das, ich oder vielleicht auch andere, oh, ich liebe dich, du bist die tollste Freundin ever, ever, ever. Mhm. Oh mein, ich habe dich so lieb. Was glaubst du, wie sehr ich dich vermisse? Und bei jedem einzelnen Wort trieft durch, das ist nicht die Wahrheit. Und ich weiß nicht, was du denkst und ich weiß nicht, was du fühlst, aber das hier ist für mich kein sicherer Raum. Und wenn ich es dann angesprochen habe, am besten natürlich immer so Diplompsychologen, weißt du, die dann selber so, ich weiß das ja alles viel besser, wieder schon keine Augenhöhe. Und dann verlasse ich auch solche Räume. Also nicht, weil ich alle möglichen sogenannten toxischen Personen aus meinem Leben rauswerfen will, sondern weil ich Phasen habe, wo ich sage, so jetzt brauche ich sichere Räume, die ich mir selber kreiere. Insofern ja, kurze Antwort, du fängst bei dir an und es ist gar nicht so kompliziert, sondern das, was du denkst, das, was du fühlst und dann wirklich mit ehrlicher Neugier, ehrlichem Interesse faul sein und die Themen nehmen, die mein Gegenüber erst einmal anbietet. Denn wenn ich darauf eingehe und wir eine Beziehungsebene haben, kann ich dann natürlich auch, da ist die Reihenfolge wieder wichtig, sagen, und das wäre jetzt wichtig, ins Bett gehen, dies machen, jenes machen, gemeinsam das Projekt schaffen oder Überstunden machen. Doch es ist nicht hilfreich am Anfang, weil ich dann eventuell gar keinen logischen Verstand vor mir habe und die Person sich nicht sicher fühlt. Und dann erreiche ich das Ziel nicht. Also Sicherheit ist das Erste überhaupt. Und es geht schon mit mir los, dass ich eine sichere Ausstrahlung habe.
Das heißt, wenn Menschen unsicher wirken, dann verunsichern diese Menschen eigentlich andere Menschen. Und es hat nicht unbedingt etwas mit Schwachsein zu tun oder zu wirken, sondern es hat was damit zu tun, dass wir andere verunsichern. Und die eigentliche Stärke liegt ja dann erst in meiner Sicht dann zu schauen, was ist in mir los und das dann zu kommunizieren. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, in diesen Momenten, wenn ich anfange, offen zu kommunizieren, dann kann die Stimme oftmals auch wieder ihren Raum finden. Dann ist es so, dass wenn ich gerade merke, ich komme in den Raum und es zieht sich alles zu, weil was ja auch nochmal ganz andere, ich weiß, wir haben jetzt noch nicht mehr allzu lange Zeit, aber was nochmal ein ganz anderes Thema aufmachen würde, unser Kehlkopf, unser Bauch, all das reagiert ja auch darauf.
Ja,
und wenn
absolut.
Ich jetzt mit jemandem spreche und ihm durch meine Stimme ein Gefühl vermittle, was ja fast jeder irgendwo aufnimmt, dann macht das ja auch was mit unserem Muskeltonus. Also im schlimmsten Fall spannt sich der Bauch an, die Kehle an und wir gehen in Abwehr und dann klingt das ja auch nicht mehr ganz so frei.
Hm.
Also nehme ich auch mit, eigentlich geht es darum, wenn wir traumasensibel sprechen, dass wir auch erstmal uns selbst bewusst sein müssen, welche Strategien wir haben und im besten Fall auch an unseren eigenen Traumata arbeiten.
Genau, dass wir radikal ehrlich sind mit uns selber. Wenn wir jetzt sagen, nee, ich will nicht an den Traumata arbeiten, dann aber wissen, wir haben ja nicht immer schlechte Momente und sind außerhalb unseres Stresstoleranzfensters, also in Überlebensstrategien, dass wir denken, so jetzt gerade ist das Gespräch nicht hilfreich. Also Menschen einen sicheren Ort geben. Und je sicherer der ist, desto kürzer und knackiger, und das ist ja der Wunsch von Führungskräften, einfach mal sagen, hier, mach du mal das und das. Das ist irgendwann möglich, wenn der sichere Raum da ist. Und ich finde, gerade an der Stimme hört man das sehr, sehr gut. Und bitte jetzt aber nicht rumrennen und sagen, oh, deine Stimme klingt so und so, ich glaube, du bist traumatisiert oder hast Traumafolgen. Doch wenn dann ganz genau, wie du es beschrieben hast, so viele Vorgänge im Körper sind, dann haben wir manchmal die, die sehr hoch sprechen. Ich erlebe immer mal wieder Menschen, die, weil sie dann eben nicht gelernt haben, so wie du eben mit der Stimme umzugehen, dass die eine sehr hohe Stimme haben. Dass die dann irgendwie so einen schon fast anbrüllen. Ich habe eine Bekannte gehabt, mit der konnte ich nicht ins Restaurant gehen. Die hat wirklich geschrien. Aber sie hat einfach nur Smalltalk gemacht. Aber die hatte so viel Spannung im Körper, dass sich das auf die Stimme übertragen hat. Und dann ist es manchmal auch dieser Sprechdurchfall. Ne? Sprechdurchfall liegt nicht immer natürlich an Traumafolgen. Doch auch das sind so ganz viele kleine Indizien, die ich so aufgreife und wo ich dann denke, wow, hier wäre es jetzt echt hilfreich, einen sicheren Raum zu bieten.
Genau, das heißt, wir können mit der Stimme, wenn ich jetzt feststelle, ich spreche mit jemandem und auf einmal verändert sich was im Klang, dann kann ich ja auch, vielleicht auch jemand, der jetzt nicht unbedingt so geschult ist wie wir beide, aber einfach darauf achten, aha, okay, da verändert sich was. Jetzt geht es darum, diesen sicheren Raum herzustellen.
Ja.
Und jetzt kann ich umswitchen in eine andere Kommunikation.
Ja, genau. Genau, so würde ich das machen. Mhm. Also entweder, indem ich es an der Stimme höre, oder, na, weil das ja die wenigsten Menschen wirklich kontrollieren können, oder indem ich merke, hups, die Person steigt aus dem Gespräch aus, oder hups, die ist emotional und fängt hier an zu weinen, weil sie die E-Mail nicht versenden konnte. Also wenn etwas sehr anders ist und wir so ein bisschen erstaunt drauf gucken und sagen, warte mal, für mich passt jetzt die Reaktion der Person nicht zu dem, was jetzt hier war. Genauso wie eben deine ehemalige Chefin, die dann irgendwie ausgerastet ist, weil du jetzt irgendwie diese E-Mail da nicht verschicken konntest. Also wenn ich etwas nicht greifen kann und es für mich sich nicht stimmig anfühlt, da sind wir wieder bei dem Kongruent, dann gehe ich erstmal ein bisschen traumasensibler drauf ein. Dann werde ich fauler, dann gucke ich hin, dann bin ich neugierig, was ist hier gerade los. Überprüfe mich, bin ich in meiner Mitte? Jo, haut gerade hin. Oder wenn ich mir sage, nee, ich bin selber gerade gestresst, dann würde ich sagen so, ich finde das ein wahnsinnig wichtiges Thema und ich möchte genau darüber sprechen. Ich merke, dass ich persönlich jetzt gerade gar nicht so in der Lage dazu bin. Und dann würde ich eben das Thema verschieben oder sowas, ne? Dass ich nicht die andere Person angreife. Aber dann würde ich eine Pause rausarbeiten. Das wäre das, was ich tun würde.
Was ich jetzt rausnehme aus diesem Gespräch, ist auf der einen Seite diese Kommunikation zu sagen, ich weiß, wie ich mit Menschen sprechen, das ist die Wortebene, das kann eine Struktur haben. Und auf der anderen Seite seine eigenen Gefühle wahrzunehmen, zu schauen, was ist denn gerade in mir los? Und ich auch feststelle in meinen Coachings, die ich gebe, dass ich immer dann eine Öffnung sehe, wenn Menschen sich wahrhaftig zeigen. Also es passiert ja auch manchmal bei der Stimmarbeit, auch gerade in meinen Sprecherausbildungen, die ich anbiete, dass Menschen wirklich zu ihren tiefsten Emotionen kommen und anfangen zu weinen. Und dann ist es für mich wichtig, das nicht zu unterbinden, zu sagen, jetzt komm, jetzt reiß dich mal zusammen, sondern da da zu sein und diesen sicheren Hafen, soweit ich das kann, zu bieten. Und daraus kommen dann oft ganz, ganz viele Kommunikationsmöglichkeiten neue, nämlich dass diese Menschen selber merken, ah, es ist ja okay, wenn ich so bin. Und das lohnt sich dann aus meiner Sicht immer sehr stark. Vor allem dann, wenn ich mit Menschen arbeite, die jetzt zum Beispiel Hörbücher einsprechen sollen, um ihre Verletzlichkeit zu zeigen.
Absolut, ja.
Ich glaube,
ich habe dich unterbrochen. Bitte.
Ich glaube, dass das eben in den letzten Jahren so ein bisschen bei vielen RhetoriktrainerInnen nicht beachtet wurde.
Okay, weil meinst du, das ist ein Trend, dass da gerade...
Also ich habe den Eindruck, wir beschäftigen uns ja mittlerweile immer mehr mit Trauma, es ist ja auch im Social Media ganz stark vertreten, dass Menschen sich mehr öffnen und zu ihren Gefühlen stehen wollen. Weil sie wissen, dass sie so nicht mehr weiterleben möchten.
Ja, das finde ich großartig. Genau das, denke ich, ist der Weg. Und auch dort gilt es aber wieder, eine Gratwanderung zu haben. Was ich manchmal erlebe, ist, dass auf einmal irgendwie mir wildfremde Menschen, die ich gerade mal eine halbe Stunde vielleicht kenne, von den ganzen Vergewaltigungen ihrer Kindheit dann erzählen, wo ich so denke, also ich weiß nicht, ob ich da die richtige, verstehst du, das ist, also das Öffnen finde ich ganz wichtig, dieses ehrlich zu sich sein. Und ich persönlich finde, es macht die Kommunikation leichter, wenn ich weiß, wo stehe ich gerade. Und ich kann zum Beispiel eben, wenn es eine wildfremde Person ist, kann ich halt sagen, ich hatte nicht die leichteste Kindheit. Mhm. Und wenn dann irgendwann die Person mehr wissen will, natürlich, ja, also ich bin gerne da und halte das. Ja. Ich habe nur manchmal das Gefühl, dass manchmal dieses Mitteilungsbild auch in Social Media ist so groß, wo ich denke, bist du sicher, dass du das alles hier bei Social Media schreiben willst? Also mit leichter meine ich, ich sage, Mensch, heute habe ich keinen guten Tag. Oder merke ich dies und das. Oder ich merke, dass mich das verletzt. Und wenn dann ganz viele Warum-Warum-Fragen kommen, dann kann ich noch gar nicht greifen. Aber ich merke, das macht was mit mir. Ja. Lass uns doch morgen weitersprechen. Ja. Ich bin also viel klarer und ich merke, es verkürzt die Kommunikation. Es macht sie einfacher, wenn ich mir und den anderen eben die Sicherheit gebe. Es ist viel klarer, weil wir nicht ständig rumeiern und die ganze Zeit versuchen, uns noch an die ganzen Lügen oder vielleicht Halbunwahrheiten irgendwie zu erinnern, die wir mal irgendwann rausgehauen haben, damit wir uns sicher fühlen. Das ist viel, viel einfacher mit meiner subjektiven Wahrheit. Und ich finde, das macht so viel einfacher. Und dann muss ich nicht oversharing, kann ich, muss ich nicht. Und ich finde, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Also man darf ja gerade beim Hörbuch sprechen, wenn da jemand sehr emotional ist, darf ich ja diese Emotionalität hören. Aber ich muss deswegen ja nicht in die Geschichte dieses Menschen eintauchen. Richtig, ne? Das ist ja einfach nur, es zu spüren und zu sagen und zu benennen, das ist gerade da.
Ja, und was ich ja jetzt auch bei dir oder was mich jetzt so fasziniert hat, auch an deinem Werdegang und warum ich dich auch gerne in meinen Podcast eingeladen habe, hat eben diesen Grund zu sehen, da findet ja doch eine starke Entwicklung statt. So habe ich das wahrgenommen. Von der coolen Trainerin, die sagt, so und so geht es, zur Trainerin, die jetzt auftritt und sagt, okay, da und da habe ich ein Thema. Ich habe mein Trauma aufgearbeitet in dieser Zeit. Mhm. Und das öffnet ja wieder so viele Räume. Oh, da geht's ja genauso wie mir. Und damit kann dann Kommunikation auf Augenhöhe stattfinden. Das ist das, was ich glaube, was so wertvoll ist. Auch in Social Media. Nicht Menschen alles zu erzählen, ohne dass sie es vielleicht wissen zu wollen, aber zu sagen, hey, ich kenne das. Du bist nicht alleine, sondern das kann uns allen wieder widerfahren. Und das ist für mich sehr spannend, ein spannender Punkt. Und dazu gratuliere ich dir ganz herzlich, diesen Schritt gemacht zu haben, weil das, finde ich, ist ein Schritt für mehr Menschlichkeit. Und das ist etwas, was wir alle brauchen. Mit Blick auf die Uhr, wir haben gesagt, eigentlich wollte ich ja schon nach einer Stunde fertig sein, aber es ist eben immer so spannend, mit dir zu reden. Deine, Dein Hörbuch werde ich natürlich verlinken, genauso wie deine Webseite etc. Aber ich möchte natürlich auch gern wissen, ob wir noch irgendein Thema hatten, was wir noch ausgespart haben, was dir wichtig wäre, darüber zu sprechen noch.
Also erstmal, du hast ganz tolle Fragen gestellt. Das sage ich jetzt nicht einfach nur so, sondern ich finde, das war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Und was mich tatsächlich begleitet hat, auch während wir jetzt so geredet haben, du hast ja ganz am Anfang auch teilweise bei mir Unterricht genommen, als du so ganz am Anfang warst. Und ich erinnere mich so an ein, zwei Situationen, wo ich auch eben übergriffig war, verbal, aus meiner Unsicherheit heraus. Und ich finde das schön, dass du trotzdem bei mir geblieben bist, obwohl das dann nicht immer wert. Also zum Beispiel habe ich dir Feedback gegeben und mich über dich erhoben, obwohl du mich gar nicht darum gebeten hast, dass ich dir Feedback gebe. So, wo ich dann so dachte, naja, aber ich bin ja die, ne, manchmal habe ich so die Gedanken, die großartige Isabel, und natürlich will der Christoph jetzt von. Und das ist übergriffig gewesen. Und das, all diese Sachen kommen natürlich jetzt so im Nachhinein bei mir hoch, dass ich sie sehe und sowas nicht mehr mache, hoffentlich. Aber ich bin nicht perfekt. Aber ich möchte zum Schluss gerne einmal sagen, es tut mir leid, dass ich da dir wahrscheinlich hier und da mal Feedback gegeben habe, obwohl du gar nicht danach gefragt hast. Denn damit habe ich die Augenhöhe verlassen. Es war nicht mein Wunsch, aber es war meine Unsicherheit. Und es war nicht deine.
Ich kann mich an eine einzige Situation erinnern. Und das, was ich aber dazu sagen wollte, ist, du hattest ja damals, und das finde ich jetzt auch sehr spannend, du hast damals mir diesen Raum gegeben, dich immer zu fragen. Ich habe ganz viele Fragen, als ich diese Ich-Rede-Akademie gemacht habe, an dich geschrieben und habe diesen Raum wirklich ausgenutzt. Also ich habe da wirklich ganz viel auch eingefordert, weil es eben möglich war. Und dadurch hast du ja auch ein Stück Sicherheit bei mir entwickelt. Und auf der anderen Seite frage ich mich natürlich, war das nicht auch eine Strategie von mir, Aufmerksamkeit zu bekommen, immer wieder in Kontakt zu gehen, auch nochmal um 21 Uhr abends. Und es kam dann ja auch die Antwort, die unter Umständen vielleicht auch aus diesem "Ich möchte ja alles geben" entstanden ist. Also da gehören immer zwei Menschen dazu. Und als du erzählt hast ganz am Anfang, dass du das Gefühl hast, du wolltest immer alles das Beste geben. Da gab es vielleicht Grenzen, die überschritten wurden. Ob das nicht auch meine Strategie war, diese Grenzen dann zu, oder ob das nicht auch schön war für mich zu sagen, naja, da kann ich ja immer fragen, da habe ich ja immer jemanden, der, und vielleicht ist es ja schon zu viel, aber solange sie mir noch antwortet, passt ja alles. Ja, also insofern würde ich sagen, sind wir fit.
Ja, okay, super, das freut mich. Und ich glaube, da kann ich abschließend einfach sagen, ich finde, es ist so wichtig, wenn ich sage, Sicherheit ist wichtig in einem traumasensiblen Gespräch, natürlich nicht nur der anderen Person gegenüber, sondern auch bei einem selber, dass man dann sagt, hier ziehe ich jetzt eine Grenze oder ich fühle mich gerade nicht sicher und deswegen sollte ich das. Insofern, ja, ich finde, mit deinen Worten, mit dieser radikalen Ehrlichkeit bei sich selbst gegenüber, fängt das traumasensible Sprechen im Prinzip an.
Und das war schon wieder mit Good Vibrations Superkraft Stimme. Besonders bewegt hat mich in diesem Gespräch der Gedanke der radikalen Ehrlichkeit. Nicht anderen gegenüber, sondern vor allem mit uns selbst. Radical Honesty wurde übrigens vom Psychologen Dr. Brad Blenden entwickelt. Er war überzeugt, Unaufrichtigkeit, selbst wenn sie aus Höflichkeit oder Angst geschieht, ist oft der Hauptgrund für psychische Probleme, Beziehungskrisen und dem Gefühl innerer Leere. Auch nach der Aufnahme habe ich viel reflektiert. Wann war ich selbst traumasensibel und wann vielleicht gar nicht? Wo war ich übergriffig, obwohl ich doch nur helfen wollte? Und dann ist da noch diese Sache mit dem einfach nur zuhören. Nichts reparieren, keine Tipps geben, faul sein dürfen im Gespräch, Raum lassen. Was mir auch hängen geblieben ist, die Intention muss stimmen. Wenn wir traumasensible Sprache nur wie ein Konzept benutzen, dann bleibt es leere Phrase. Echtheit kann man hier nicht vortäuschen. So viel von meiner Seite. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich sehr über ein Abo auf Spotify oder iTunes. Klick dazu einfach auf die Glocke. Und wenn du magst, hinterlasse mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Kennst du jemanden, der gut in diesen Podcast passen würde und den du gern hören möchtest? Dann schreib mir. Ich freue mich auf deine Ideen. Mehr Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.stimmdesign.com.